Es tut gut, euch zu sehen. Ich konnte euch letzte Woche nicht sehen, aber das war nicht eure Schuld, sondern ich war nicht hier und ich habe euch vermisst. Danke auch für das schöne Gebet, Elke Eva. Psalm 23, gerade diese Woche habe ich gelesen, eine Geschichte, die auf einem Bauernhof spielte, wo zwei Lämmchen mit der Flasche aufgezogen werden mussten und sie bekamen die Namen Goodness and Mercy, Gutes und Barmherzigkeit, weil die Bäuerin sagte, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, die rannten nämlich immer hinter ihr her, also hat man die so genannt. Fand ich ein schönes Zitat. Ein anderes Zitat habe ich diese Woche gelesen und dieses Zitat möchte ich euch mitgeben, damit steigen wir direkt ein in unsere Predigt. Ich verdanke meine ganze Erleuchtung ganz einfach der Lektüre eines Buches. Eines Buches? Ja, und es ist ein altes, schlichtes Buch. Bescheiden wie die Natur, auch natürlich wie diese. Ein Buch, das werkeltätig und anspruchslos aussieht, wie die Sonne, die uns wärmt, wie das Brot, das uns nährt. Ein Buch, das so traulich, so segnend, gütig uns anblickt wie eine alte Großmutter, die auch täglich in dem Buche liest, mit den liebenden, bebenden Lippen und mit der Brille auf der Nase. Und dieses Buch heißt auch ganz kurz weg das Buch, die Bibel. Mit Fug nennt man diese auch die Heilige Schrift. Wer seinen Gott verloren hat, der kann ihn in diesem Buche wiederfinden. Und wer ihn nie gekannt, dem weht hier entgegen der Odem des göttlichen Wortes. Sehr beeindruckend, sehr überzeugend. Heinrich Heine hat diese Worte geschrieben. Und er kann das gut. Er ist Schriftsteller. Er kann gut mit Worten, aber so ähnlich beschreiben es viele Menschen. Die Wirkung, die das Wort Gottes auf ihr Leben ausübt. Ich mag die alte Sprache von Heine. Das ist ein bisschen dick aufgetragen für uns heute, aber ich mag das gerne. Ich habe das diese Woche auch erlebt. Ein Freund, der nicht aus dieser Gemeinde ist, von auch anderen religiösen Hintergrund hat, dem habe ich den Römerbrief zu lesen aufgegeben. Und ich dachte, ob das mal nicht eine Überforderung ist. Ich finde den ja auch schon nicht leicht, ne? Und es packt mich immer, wenn diese Faszination herauskommt, die Menschen auf einmal packt. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal den in einem Zug durchgelesen habt. Ich glaube, ich war irgendwann mal im Flugzeug und hatte mir vorgenommen, jetzt liest du mal alles durch im Römerbrief. Aber der berichtete mir, ich habe abends angefangen und ich habe bis morgens durchgelesen. Ich musste alles 2, 3, 4 Mal lesen, aber es hat mich überhaupt nicht losgelassen. Meine Frau hat immer gesagt, mitten in der Nacht, wenn sie sich umdrehte, willst du nicht mal schlafen? Und er sagte dann immer, es geht noch nicht. Ich muss das erst fertig bekommen hier. Sowas packt mich, weil ich denke, seht ihr, das passiert. Das Wort Gottes kann Menschen packen in ihrem Leben und zu ihnen reden. Und deswegen gibt es vielleicht diesen schönen Spruch, dass man sagt, die Bibel ist das einzige Buch, das mich liest. Und ich werde euch auch gleich erklären, es wird euch wahrscheinlich deutlich werden, warum ich diesen etwas frommen Einstieg genommen habe in diese Predigt. Ich möchte einen Hintergrund geben für alle unsere Gäste, die heute da sind, die ich auch nochmal herzlich willkommen heiße, die hier mitten in einen Prozess hineingeraten, den wir angestoßen haben als Gemeinde. Wir machen dieses Jahr ein Sabbatjahr. Wir haben noch nicht damit angefangen. Ich sage gleich, wann es anfängt. Und es ist ein spannendes Abenteuer. Aber vorher eine kleine Geschichte. Ich möchte das in einem kleinen Bild euch deutlich machen. Ich persönlich habe ein Faible für alte Maschinen. Also egal, was das ist, irgendwelche Gegenstände, die ich auf Flohmärkten sehe oder auf dem Dachboden bei Oma und Opa, wo ich immer denke, guck mal, das hatte mal eine Bewandtnis, das hatte mal eine Aufgabe, eine Funktion und meistens denke ich daran, egal, auch wenn ich Sachen im Schrott sehe, denke ich, irgendein Mensch hat diesen Gegenstand einmal neu gekauft. Irgendjemand. Weil er ihn brauchte oder weil er sich tierisch gefreut hatte, dass er sich das anschaffen konnte. Und da habe ich also ein Faible für, und ich erinnere mich noch, als ich in Frankreich war, damals in Südfrankreich auf diesem Bauernhof, wo ich Zeit verbracht habe, da war eine meiner ersten Aufgaben die Entrümpelung einer riesigen Scheune. Voll mit Zeug. Da haben wir, glaube ich, 2-3 Wochen damit zugebracht, nur dieses Zeug zu entrümpeln und zu entsorgen. Und da stießen wir bei dieser Entrümpelung auf eine landwirtschaftliche Maschine aus Holz, ein bisschen Eisen dabei. Und ich weiß gar nicht, wie das Ding auf Deutsch heißt, auf Französisch hieß das Ventarelle. Vent ist der Wind, also das war eine Windmaschine. Und diese Ventarelle, die wurde in der Landwirtschaft dazu benutzt, dass man also Sachen, wo man Spreu und Weizen oder Korn und Spelz voneinander trennen musste, mit Wind durchzufächern. Also das Häckselgut oder was man da hatte, das wurde da draufgelegt. Und dann fing man an so einer Kurbel wie blöde zu drehen. Und dann machte die tierisch viel Wind und rüttelte dabei. Und dann waren lauter Siebe, wo das durchfiel. Und der Sinn und Zweck war, dass dann am Ende das, was man nicht brauchte, hinten rausgeblasen wurde. Und das Korn, was man haben wollte, unten rauskam. Und wir fanden das super. So eine Maschine hatte ich noch nie gesehen. Ich bin ja nicht auf dem Bauernhof groß geworden. Viele von euch sind vielleicht sogar in der Landwirtschaft damals, haben gearbeitet. Kennen wir alles von damals. Für mich war das eine Maschine. Ich musste wissen, wie die funktioniert, und mit meinem Freund Antonio haben wir uns dran gemacht, das Ding zurecht zu dengeln und zu hämmern und zu gucken nach der Mechanik, und haben es auch hingekriegt, dass es am Ende wieder funktionierte, dass die Kurbel sich drehte, dass alles geölt war, dass es rüttelte und einen riesen Lärm machte. Und dann hatten wir in diesem Jahr Kichererbsen angebaut, an der Ecke des Grundstücks, irgendwo ein kleines Feldchen nur mit Kichererbsen, und die wurden geerntet. Und dann wurden die mit der ganzen Pflanze geerntet und draußen trocknen gelassen, bis das alles nur so ein Wust war von trockenem Zeug. Und das haben wir dann in Säcke gepackt und gehäckselt. Naja gut, wir sind immer mit dem Trecker über die Säcke drüber gefahren, so lange, bis das gehäckselt war. Wir waren nicht so gut ausgerüstet. Und dann haben wir das Ganze auf diese Maschine gelegt. Und es war so ein befriedigendes Erlebnis, zu sehen, wie die mit einem Höllenlärm anfing. Wir da rumratterten, alles rüttelte und schüttelte. Und wir hatten die Siebe eingestellt. Und unten kam dann unsere Ernte. Die Kichererbsen, die wir geerntet haben. Und der ganze Müll, der durch die ganze Scheune flog. Und alles war staubig und wir waren glücklich. Und dann nahmen wir diese Kichererbsen und brachten sie stolz zu Madame Garcia, die ja einige von euch auf unserer Studienfahrt damals kennengelernt haben. Die hat damit einen Couscous gemacht, was mit Sicherheit das beste Couscous war, was ich in meinem Leben gegessen habe. Eine alte Sache zu gutem Nutzen gebracht, das ist irgendwie was Befriedigendes. Das ist das Bild für mich gewesen, auch für das Sabbatjahr. Das Sabbatjahr, zu dem wir uns entschlossen haben, das auf irgendeine Art und Weise auch mal durchzuführen, auf unsere eigene Art und Weise, das hat uns ja zu einigen Beobachtungen gebracht, schon in diesem Denkprozess. Der erste Lernfaktor war, den ich gelernt habe, dass wir hier als Adventisten einmal lernen können, wie andere Leute uns sehen, die vielleicht noch nie was von Sabbat gehört haben. Weil ähnlich verhalten wir uns auch. Die meisten von uns haben gar keine Ahnung, was sollen wir denn da machen oder nicht machen. Wir waren ja erstmal total hilflos. Also das ist ja irgendwie so eine alte biblische Sache. Warum kramen wir die jetzt wieder vom Boden runter? Und so fühlen sich auch andere, wenn wir ihnen erzählen, wir sind Adventisten und halten den Sabbat. Da denken die auch, was haben die da ausgekramt? Die zweite Beobachtung war, dass ich eigentlich annahm, dass wir mit diesem Thema, weil wir ja Adventisten sind, weil wir zum Sabbat einen Bezug haben, dass wir da ziemlich beschlagen wären. Aber auch da habe ich festgestellt, können wir noch dazulernen, denn die Bedenken, die geäußert wurden, zum Beispiel am Anfang, waren ähnlich wie Bedenken, die man schon seit vielen Jahrhunderten und gar seit Jahrtausenden hört. So schreibt zum Beispiel der römische Geschichtsschreiber Tacitus, dass die Juden nur den Sabbat halten, damit sie sich auf die faule Haut legen können. Das war eigentlich nur ein Vorwand für Müßiggang. Und so ähnlich waren auch erste Reaktionen. Sabbatjahr heißt, ihr wollt nichts mehr machen, wollt euch auf die faule Haut legen. Also zwei Lernfaktoren. Das hat uns aber angespornt, bis hin zur letzten Gemeindestunde im Februar, nach dem Sinn und dem Segen des Jahres zu fragen. mit dieser alten Maschine wieder abzustauben, zu gucken, ob da noch irgendwas für uns an Gewinn drinsteckt. Für uns im 21. Jahrhundert. Das Ergebnis ist erstmal recht praktisch. Am 17. August haben wir uns entschieden, wollen wir das machen. Auf unsere Art und Weise. Wir haben mehrere Sachen eingeführt dazu und erfunden. Ihr werdet darüber auch noch informiert werden. Aber wie auch so ein guter Sabbat bei Adventisten eines guten Freitags der Vorbereitung bedarf, viele erinnern sich noch an ihre Kindheit, brauchten wir, und das haben wir festgestellt, auch Zeit zur Vorbereitung. Wir können nicht in irgendwas reinspringen und alle sagen, was machen die denn jetzt? Welche Sau wird dieses Jahr durchs Dorf getrieben? Das ist jetzt unadventistisch ausgedrückt, aber das wäre jetzt so der Gedanke gewesen. Aber diese Predigtreihe ist ein erster Schritt der Vorbereitung und im Juni gibt es noch zwei weitere Schritte dazu, denn das nächste Wochenende werden wir uns in den Bibelarbeiten ganz konkret mit den biblischen Texten beschäftigen, sammeln auch Ideen. Aber jetzt nehmen wir uns Zeit für heute und ich lade diejenigen ein, die gerne in der Bibel mitlesen, sich schon mal ins Alte Testament zu begeben und dort das Buch Nehemia zu suchen. Der Nehemia, das war ein babylonischer Jude, was ungefähr so klingt wie ein russischer Amerikaner, ne? Aber damals war die Situation so. Er lebte circa 450 vor Christus. Ein babylonischer Jude, das bedeutet, dass Nehemia in Babylon wohnte als Jude, nicht in seiner Heimat, nicht in Israel, nicht in Jerusalem. Und wer weiß, vielleicht ist er sogar dort geboren oder zumindest aufgewachsen. Er wird groß in einer Zeit, in der es sein Land faktisch gar nicht mehr gibt. Wahrscheinlich es nur noch Erinnerungen gibt an das Land, in dem er einmal groß geworden ist oder seine Eltern, vielleicht eher gar nicht. Wir nennen diese Zeit die babylonische Gefangenschaft. Israel hatte durch eigenes Verschulden, das haben die Propheten immer wieder deutlich gemacht, sein Land, seine Hauptstadt und seinen Tempel eingebüßt. Das lag alles brach, war zerstört. Da waren noch ein paar Bauern, die Felder bestellt haben, sonst war da nicht mehr viel los. Im Jahre 444 vor Christus wird Nehemia offiziell beauftragt, weil es einen neuen König gibt, der die Sache und die Idee gut findet, als Statthalter nach Jerusalem zurückzukehren und leitend am Wiederaufbau von Stadt und Tempel und jüdischer Kultur mitzuwirken. Allein das war ja schon eine Gebetserhörung, war ein Wunder, dass der König sagte, ja Mensch, ja bei euch zu Hause, da liegt alles brach, geh mal dahin, baut mal wieder alles auf. Das Buch Nehemia schildert dann recht detailliert die Schwierigkeiten dieses Wiederaufbaus, das ganze Unterfangen und dass es gar nicht so leicht war. Die Schilderungen in dem Buch Nehemia laufen dann auch entsprechend auf einen Höhepunkt zu, eine religiöse Erneuerung, eine Rückbesinnung. Im Mittelpunkt dieses Geschehens spielt, und deswegen die Worte von Heinrich Heine am Anfang, das Wort Gottes eine zentrale Rolle. Damals nannte man es das Gesetz des Mose oder die Tora, aber die Wirkung war ähnlich wie die, die ich am Anfang geschildert habe, wenn Menschen wirklich fasziniert sind von etwas, was sie in ihrem Leben erreicht. Ich lese euch das vor aus dem 7. Kapitel, das ist das 8. Kapitel. Aber technisch gesehen ist Vers 72b der Anfang des 8. Kapitels. Aber ihr seht das schon, 8. Kapitel am Anfang. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des 7. Monats. Und er las daraus vor auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag, vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Das Erste, was auffällt, ist, die werden da jetzt nicht genötigt, eine lange Predigt zu hören. Die kommen freiwillig, die fragen sogar danach. Die kommt zu dem Priester und sagt, Mensch, da war doch dieses Gesetz des Mose. Du kannst lesen, viele konnten nicht lesen. Lies uns das vor. Es war ihre Anforderung. Sie wollen das vorgelesen bekommen. Und als er fertig ist, oder noch bevor er fertig ist, merken wir, dass es auch nicht nur um Herunterspulen geht. Da geht es nicht nur darum, dass man jetzt eine Tradition abarbeitet oder dass man einen Rekord aufstellt, wie schnell man so eine ganze Tora vorlesen kann. Da geht es tatsächlich um den Inhalt. Das merken wir daran, dass Esra, der jetzt für das Vorlesen zuständig ist, 14 Leviten, also Diener am Heiligtum, die geschickt sind, die verstehen, was da steht, beauftragt, nicht nur vorzulesen, sondern in Gruppen bei diesen Menschen zu sein und ihnen zu erklären, was es mit diesen Texten auf sich hat. Also es geht hier wirklich um das Verstehen wollen und das Verstehen, das hier stattfindet. Und dieses Verstehen schlägt sich dann auch nieder in der Reaktion des Volkes auf diese Lektüre, auf das Ausgesetztsein dem Wort Gottes in dieser besonderen Zeit. Was ist ihre Reaktion? Da steht dann in Vers 10, Vers 9, als sie das alles hören, fingen sie an zu weinen. Und ich habe mich gefragt, warum weinen die? Und diese Woche hatte ich ein Beratungsgespräch bei einem Pärchen, das in große Not geraten ist, wo die Beziehung nicht mehr gut läuft. Und immer wieder fing einer davon an zu weinen, weil es um das Ernste ging, weil es um das geht, was das Herz berührt, weil es um das wirklich Wesentliche geht. Das überrumpelt uns. Aber schön ist und berühmt geworden ist die Antwort, die die Leviten geben, die uns ja auch berichtet wird in diesem Vers 10, wo es Lieder drüber gibt, wo viele Predigten drüber gehalten wurden, wo viele Sachen drüber komponiert wurden. Denn die Antwort ist, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das Weinen als Reaktion auf die eigene Unzulänglichkeit vielleicht, die eigene Vergangenheit, als Einsicht auf das Wesentliche, das, was trifft. Und dann aber der Hinweis darauf, weil es trifft, darf jetzt die Freude ankehren, weil wir Getroffene sind. Und in der Erzählung des Buches Nehemia geht ja die Dramaturgie dann noch etwas weiter. Im folgenden Kapitel kommt es in einem langen Kapitel, ihr könnt das nochmal überblättern eben, zu einem Bußgebet des Volkes. Da erfahren wir auch, warum sie geweint haben, wie sehr ihnen die Auslegung dieser Worte aus der Tora geholfen hatten, wie weit sie sich zu lernen, wie weit sie sich entfernt hatten von Gott. Wir gehen jetzt etwas gehetzt durch diese Texte, um zu unserem Text zu kommen. Also wir haben gelesen, Kapitel 8, das Lesen fängt an, der Tora, die Reaktion darauf, Kapitel 9, das lange Bußgebet des Volkes, Kapitel 10, das Hören des Wortes Gottes, die Erfahrung der Trauer, und der Tröstung, das Sündenbekenntnis und die Buße führen nun eigentlich zu diesem Höhepunkt der Erzählung im Nehemia-Buch. Und in meiner Bibel lautet die Überschrift für das folgende Kapitel jetzt, Kapitel 10, das Volk verpflichtet sich zur Beobachtung des Gesetzes. Man kann es auch leichter übersetzen, das ist natürlich sehr viel alttestamentliche Sprache, aber ich würde heute sagen, sie wollen es besser machen. Sie verpflichten sich, es besser zu machen. Und sie sagen das nicht nur in einem Moment der Bierseligkeit, weil sie gerade irgendwie da den Moralischen bekommen, sondern sie erneuern einen Bund mit Gott. Sie verpflichten sich, sie leisten sozusagen einen Schwur. Und das, wozu sie sich bekennen, da ist der Text auch ganz interessant, da werden wir jetzt reinschauen, unseren einen Punkt rausgreifen, sind 8 Punkte, 8 konkrete Punkte. Nun habe ich mich gefragt, einige von euch kennen das ja, vielleicht habt ihr ja auch schon mal das Abenteuer gemacht und habt durch die 5 Bücher Mose, das Gesetz des Mose, die Tora, euch durchgehechelt oder durchstudiert. Da ist ja so einiges, was wir gar nicht verstehen, was uns fremd ist. Aber wenn wir irgendwas kapiert haben, ist es doch das, dass da mehr als 8 Gesetze drinstehen. Um genau zu sein, 613. Das habe ich nicht nachgezählt, sondern das weiß jeder gute Jude, sind 613 Gesetze. Und daraus werden jetzt 8, nenne sie auch 8 Gruppen von Gesetzen vielleicht, herausgegriffen, woran man merkt, das Wort Gottes in seiner Konkretisierung dessen, was die Leute sagen, das wollen wir jetzt ändern, das wollen wir anders machen, ist immer zeitbezogen. Und wer das Buch Nehemiah in seiner Gänze liest, der wird feststellen, aha, die Sachen haben alle Bezug zu den Erfahrungen, die sie gerade machen. Das waren die geschichtlichen Herausforderungen, die sie hatten. Und da lesen wir nun als Punkt 3 dieser 8 Punkte Folgendes, das ist Vers 32 in jenem 10. Kapitel. Wir wollen auf die Abgaben in jedem 7. Jahr und auf Schuldforderungen jeder Art verzichten. Das war der Bezug auf das Gesetz des Mose. Sie hatten es ja gerade vorgelesen und erklärt bekommen. An mehreren Stellen in diesen 5 Büchern Mose ist von jenem 7. Jahr, von jenem Sabbatjahr die Rede. Und sie nehmen das hinein in den zu erneuernden Bund, den sie jetzt eingehen. Diese Selbstverpflichtung. Ich habe ein paar Beobachtungen, die mir wichtig sind. Die gehen wir ganz schnell durch. Die könnt ihr euch gerne innerlich oder sogar in Realität aufschreiben. Das erste ist, es geht hier um eine geistliche Sache. Es ist eine geistliche Reise, die angetreten wird. Das Volk hatte um das Vorlesen gebeten. Es war eine eigene Entscheidung. Sie hatten aufmerksam zugehört. Es hatte sie innerlich berührt. Sie hatten Gott um Verzeihung gebeten. Nun wollen sie sich verpflichten. Es ist eine natürliche Reaktion darauf sozusagen. Niemand hat da vorne gestanden und gesagt, wir machen jetzt einen Appell, dass alle nach vorne kommen und sich verpflichten. Das ist die Reaktion darauf. Das ist eine Natürlichkeit hier in der Entwicklung. Eine freiwillige Entscheidung, dass die Leute sagen, das macht Sinn, das wollen wir in unserem Leben haben und da müssen wir jetzt einen Nagel einhauen oder 8 Stück und sagen, das möchten wir gerne ändern, dazu verpflichten wir uns auch. So beginnt, das ist die zweite Beobachtung, jede dieser Verpflichtungen mit einem mutigen Wir wollen. Das heißt, die Bibel hat nichts gegen gute Vorsätze oder gute Verpflichtungen. Sie sind der Ausdruck einer starken Entschlossenheit. Immer wenn wieder das Jahr sich kehrt bei uns, dann sind wir kollektiv dabei, entweder Vorsätze zu machen oder schlecht zu machen. Eins von beiden. Aber für die Bibel ist das ein normaler Vorgang, dass man etwas einsieht und auch ausdrückt in einer Willensbekundung. Dritte Beobachtung, der Vers 1 von Kapitel 10, also wie das Kapitel losgeht, der fasst das Ganze gut zusammen. Da steht nämlich, wir wollen eine feste Abmachung treffen und unsere Fürsten, Leviten und Priester sollen sie versiegeln und unterschreiben. Die meinen das ernst. Die meinen das wirklich ernst. Wir wollen eine feste Abmachung treffen. Und da wurde mir auch klar, warum im Buch Nehemiah so viele Namen sind. Ich habe jetzt im März mein Projekt, die Hörbibel durchjoggen, beendet. Ungefähr 1,5 Jahre habe ich gebraucht von A bis Z. Und es waren schon mühevolle, lange Kapitel dabei. Ich sage das jetzt auch mal so ganz ungeschützt hier. Mit vielen, vielen Namen, wo ich nicht mehr mich an alle erinnere. Und manchmal fragt man sich, warum die vielen Namen. Und diese Woche wurde mir das so klar, dass sie sagten, wir wollen eine feste Abmachung treffen und dann werden Namen genannt. Sie stehen dafür ein mit ihrem guten Namen. Sie sagen, das ist eine Abmachung, dafür stehe ich gerade. Und die Namen werden genannt. Noch heute können wir sie lesen. Wie mutig das war von den Leuten. Sie geben ihre Namen und noch 2.500 Jahre später können wir lesen, wer gesagt hat, das will ich machen. Auch wenn uns die Namen direkt nichts mehr an was erinnern. Und die letzte Beobachtung zu diesem kleinen Vers hier inmitten der vielen Verse. Es gibt ein Ziel. Ein Ziel dieser Selbstverpflichtung, warum sie ihren Namen da hinschreiben. Und das wird am Ende des Kapitels genannt, der letzte Vers. Und ich habe es euch angeschrieben hier hinter mir. So wollen wir es im Haus unseres Gottes an nichts mangeln lassen. Das ist das Ziel.
Das ist ja auch interessant. Es geht nicht nur um ein individuelles Ziel. Ich will ein besserer Mensch sein. Ich will den Segen Gottes mehr erleben. Es geht darum, dass sie schon dadurch gemerkt haben, es geht gar nicht nur um sie. Sie sind in der Lage, von sich selber wegzudenken. Von daher ist das der Höhepunkt dieses Kapitels des ganzen Buches Nehemia und dieser religiösen Erneuerung, die da stattfindet. Und jetzt dürfen wir das auch gerne, wie diese alte Maschine, die ich damals hatte, auspacken, abstauben, ölen, gucken, kann man da was machen? Können wir das geistlich für uns auch fruchtbar machen? Es geht ja um eine echte Hinwendung zu Gott, es geht um einen Neuanfang, es geht um eine Zäsur. Natürlich wissen wir, dass Israel an dieser Stelle im Buch Nehemia wirklich an einem Scheideweg steht. Eine lange Zeit ist vergangen, die babylonische Gefangenschaft nähert sich dem Ende, die Rückkehr steht aus, eine neue Gesellschaft soll geschaffen werden. Welche Qualität soll diese Gesellschaft haben? Das ist ein Übergang. Wir könnten sagen, wir sind an so einer Stelle nicht. Wir bestehen seit 1954 das Gebäude oder 53 als Gemeinde schon ein bisschen länger. 150-jähriges Bestehen unserer Freikirche feiern wir in diesem Jahr. Irgendwie ist es die immer währende Wiederkehr desgleichen. Wo ist unser Scheideweg? Aber ich möchte euch das auch konkret sagen. Die praktische Anwendung liegt auf der Hand. Der Scheideweg, vor dem wir stehen, der ist ein anderer. Ich war letztes Wochenende, Irmi war auch mit dabei, waren wir in Friedensau, NDV, Klausur, Tagung. Klausur heißt ja immer, dass man nicht nur im Tagesgeschäft stecken bleibt, sondern auch ein bisschen mal das Eigentliche betrachtet. Und da hatte einer der Lehrer, der Dozenten von Friedensau, Laszlo Szabo, uns ein Referat gehalten. Und da hat er davon gesprochen, dass wir an einem Scheideweg stehen, schon rein statistisch. Unsere Mitgliederzahlen gehen seit Jahrzehnten zurück. Und in anderen Ländern Europas macht sich das schon viel drastischer bemerkbar als bei uns. Wir sind noch genug, wir mussten noch keine Institutionen verkaufen und keine Pastoren entlassen. In anderen europäischen Ländern sieht das anders aus. Und deswegen sagt er, wir stehen an einem Scheideweg. Wir müssen die Weichen stellen, ob es uns in 50 oder 100 Jahren in Europa oder in Deutschland noch geben wird. Und zum Glück hat er uns erspart, dass unter dem Strich dann irgendwie ein Leistungs- und Programmkatalog geliefert wurde, was wir alles umzusetzen haben. Aber das war doch eine Erkenntnis. Eine Erkenntnis, die gar nicht neu war irgendwie. Wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, das ist doch das Eigentliche. Das war eine geistliche Erkenntnis, ich sagte, Gemeinde müssen noch mehr, manchmal auch wieder, Orte werden, die mit begeisterten Christen gefüllt sind, wo Menschen so hinkommen können, wie sie sind und akzeptiert werden, wo keine Heuchelei herrscht, wo Bedürfnisse angesprochen werden, wo keine dogmatischen Grabenkämpfe ausgefochten werden. Und ich dachte, das ist doch eine Gemeinde, wo echtes Christsein im Sinne Jesu gelebt wird. Das ist doch eigentlich das, was Gemeinde zu Gemeinde macht. Wo Menschen Liebe erleben. Wo es dem Haus Gottes an nichts fehlt, weil da genug ist, um eine Heimat zu werden. Nun wird jeder das unterschiedlich einschätzen, vielleicht die eigene Gemeinde, unsere Gemeinde Grindelberg, die einen sagen, vielleicht da sind wir gut drin, die anderen sagen, da sind wir unterernährt, das ist immer die persönliche Erfahrung. Aber ich glaube, was wir brauchen nach wie vor, ist die Entschlossenheit, es dem Haus Gottes an nichts fehlen zu lassen. Und damit meinen wir nicht Material, damit will ich jetzt keine Predigt halten, um euch mehr Geld aus dem Portemonnaie zu locken. An nichts fehlen zu lassen heißt an den eigentlichen Qualitäten. Jesus-mäßiges Leben, habe ich es einmal genannt. In unserem Nachdenken über das Sabbatjahr haben wir uns die Frage gestellt, welche Schuldforderungen, weil davon ist ja hier die Rede, Schuldforderungen, welche Schuldforderungen wir als Gemeinde überhaupt haben. Von wem könnten wir denn was eintreiben und sollten nun darauf verzichten? Sabbatjahr war ja auch eine Zeit der Entlassung aus Schuld, des Verzichtes auf Rückzahlung und damit eine Umverteilung des Kapitals. Es war wie so ein Reset-Knopf, der gedrückt wurde. Das spiegelt sich selbst noch in unserer Gesetzgebung wieder, wo eine Privatinsolvenz ja 7 Jahre dauerte. Ich glaube, jetzt haben sie es verkürzt auf 6 Jahre. Aber warum hatte man 7 Jahre gewählt? Ich glaube, ich habe mal ein bisschen geforscht, ich konnte das gar nicht so feststellen. Ich glaube, es ist noch so dieses Gesetz, was hier auch drin ist. Nach 7 Jahren soll man wieder, ist so ein Zyklus zu Ende, wo man auch einen Neuanfang verdient hat. Was ist unser Kapital? Und unser Kapital ist eben nicht Geld und nicht Ländereien und sind nicht Sachen, die wir erlassen können und Zinsen. Unser Kapital sind Menschen, seid ihr. Die Zeit, die ihr einbringt, die Energie, die Gebete, die ihr einbringt, die Liebe, die ihr hier einbringt, das ist unser Kapital. Und es ist kein Geheimnis und auch keine Schelte von hier oben, wenn wir feststellen, dass dieses Kapital nicht immer gerecht verteilt ist. Dass manche Schultern mehr tragen, manchmal als sie tragen können. Und dazu haben wir uns die Selbstverpflichtungen im Sinne Nehemias vorgenommen und wollen mutig daran gehen und sagen, wir möchten auch mal Selbstverpflichtung machen. Das steht hier hinter mir. Und ich erkläre euch das jetzt. Dann ist meine Predigt zu Ende. Dann hören wir noch so ein tolles Orgelstück, um nochmal das einwirken zu lassen. Und dann gibt es ein Wuselteil. Okay? Dann werden wir hier ein bisschen Leben reinbringen, rumwuseln. Das heißt, dann kommt ihr alle nach vorne und schaut euch an, welche konkreten Selbstverpflichtungen es gibt. Ich habe sie nicht gezählt, es sind 28, es gibt sogar noch mehr, aber ihr könnt euch auch selber welche ausdenken, alles drin. Und die kommen aus allen Bereichen der Gemeinde. Hier habe ich zum Beispiel ein ganz konkretes, ich nehme mal nur mal die 10 raus, weil es eine heilige runde Zahl ist. Ne? Ich werde im Sabbatjahr mithelfen, die Nacht der Kirchen am 15. September zu planen und durchzuführen. Das war ganz konkretes, kann man sich entschließen, sagen, mein Name steht für ein gutes Programm und Durchführung für dieses eine Ereignis. Das kommt und geht, keine Verpflichtung für 3 Jahre. Vers 3. Ich kann im Sabbatjahr beim Projekt Zeit mit Gott die Gestaltung eines Abends übernehmen. Also das Projekt, dass wir uns mittwochabends treffen wollen, ein bisschen Zeit mit Gott zu haben. Und dann sagt einer, an einem Abend davon, von diesen 52 oder minus x wegen Urlaub, Abenden möchte ich eingestalten. Ich habe Ideen, ich suche mir jemanden, der mir hilft. Das nehme ich auf meine Kante. So, und praktisch ist das folgendermaßen, wenn dann also das schöne Orgelstück vorüber ist, dann wird hier auch so ein bisschen Musik eingespielt werden, ne? Bisschen brandenburgische Konzerte, das animiert. Und dann kommt ihr nach vorne und lest euch das erstmal in Ruhe durch, diejenigen, die es noch nicht im Internet gelesen haben, da habe ich es ja rumgeschickt diese Woche. Und dann sagt ihr, das ist ein Projekt, das ist mit mir stimmig, hier kann ich meinen Namen, meinen guten Namen für geben. Und dann nimmst du dir so einen Zettel hier und reißt den ab. Bitte mit einiger Vorsicht, ne? Dass nicht alles zerrissen wird dabei. Und da schreibst du dann deinen Namen drauf und wirfst es in den Korb. Also ganz einfach, ich nehme den Zettel, ich gebe meinen Namen dafür her und ich schmeiße den Zettel hier im Korb. Wir haben extra daran gedacht, dass ihr die Zettel nicht mit nach Hause nehmt und sie in euren Bibeln verschwinden, als guter Vorsatz, sondern es geht ja darum, dass ihr sagt, ich stehe dafür, für das, was ich mir vorgenommen habe, ist überschaubar, das kann ich machen, hier kann ich mithelfen. Mein Zettel ist im Korb. Und ich bitte euch, eigene Stifte mitzubringen, weil beim Fahnden nach genug Stiften, da waren wir heute Morgen nicht so richtig erfolgreich. Ein paar sind hier. Wer einen Stift dabei hat, bitte selber mit nach vorne bringen. Habe ich das gut erklärt? Fragen dazu vom Prozedere? Schritt 1, ich gehe nach vorne. Schritt 2, ich schnappe mir einen Zettel, 2, 5, 7 oder 10, egal, völlige Freiheit. Schritt 3, ich mache meinen Namen drauf und schmeiß die hier ab. Und ich danke euch allen im Voraus, die den Mut haben, hier am Experiment teilzuhaben. Allen, denen es ein Anliegen ist, dass es dem Haus Gottes an nichts mangelt. Allen, die in ihren Herzen spüren, dass das Haus Gottes auch ihr Haus ist, ihre Heimat oder vielleicht die Aussicht darauf. Damals bei Nehemia, da wurde die Bibel vorgelesen, oder die Tora. Und ihr erinnert euch, die Leute reagierten darauf mit Bestürzung und mit Betroffenheit. Manche fingen zu weinen an. Die Leviten mussten sie auf einmal trösten. Seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und jetzt kommt das, was Elke Eva schon angekündigt hat, wo sie sagte, ach, das werdet ihr gleich erfahren. So endet das Kapitel nicht, also so endet der Spruch, der Trost der Leviten gar nicht. Habt ihr schon mal weitergelesen, das ist in den ganzen Liedern immer unterschlagen. Das ist ja auch der wichtigere Teil eigentlich. Da steht dann nämlich, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Ich finde das so toll bodenständig. Dass die Leute nicht nur sagen, ihr braucht nicht Wein, sondern er sagt, jetzt feiern wir im Gegensatz. Wir feiern. Deswegen habe ich auch gebeten, dass im Grindelcafé ein bisschen fette Speisen und süße Getränke vorhanden sind. Niemand wird genötigt, die zu sich zu nehmen. Aber so wollen wir doch mal auch ein bisschen feiern heute. Das ist ein Satz, endlich mal, den man nicht zu übersetzen braucht. Amen.